Ich weiß nicht, wer sich an diese tolle Predigt vom letzten Sonntag erinnerte, mit den Bildern über die Hiobsgeschichte, dass man auch mal so einen Zusammenhang aus dem Buch bekam, den ja Irene Kraft uns hier die Predigt gehalten hatte. Und da war ja diese schwierige, brennende Frage, kann es überhaupt wieder sozusagen zwischen Gott und Hiob gut werden? Wie kann das wieder heilen, dieses schwere Misstrauen, dieser Kummer, diese Not, in der der Hiob war? Und wir wissen ja, wie es ausgeht. Es hat also gut geendet. Hiob ist wieder instand gesetzt worden. Hiob hat wieder Familie gehabt und Besitz gehabt. Vor allem aber, und das ist das, was uns einfach Hoffnung gibt und warum dieses Buch uns immer wieder in der Bibel begegnet, ist, dass er wieder eine Beziehung zu Gott hatte. Nicht, ja, er hatte auch vorher eine, aber die war ja auf Streit und auf Kampf aus. Aber hier hat er sich wieder finden können. Gott hat wieder neues Vertrauen finden können. Und nun kann man sich ja fragen, warum hat dieses relativ kurze Gespräch, das sind nur 2,5 Kapitel, wo Hiob sozusagen mit Gott redet und eigentlich Gott mehr mit ihm. Und vorher gab es 30 oder 35 Kapitel, wo die Freunde versucht haben, mit ihm zu reden und ihn zu beeinflussen und bei ihm gesessen haben und Geduld mit ihm gehabt haben. Warum hat der Trost von diesem Eliphas und den Freunden nicht funktioniert? Und warum hat die Ansprache Gottes funktioniert? Und warum hat dieser Trost Gottes funktioniert, obwohl dieser Trost auf einem so harten Weg daherkommt? Gott sagt nämlich, was willst du eigentlich? Du kannst doch hier auf Erden nichts kriegen. Hältst du das Siebengestirn in der Hand? Kannst du das Wetter bestimmen? Kannst du irgendetwas machen, dass diese Welt funktioniert oder nicht funktioniert? Das ist kein streichelnder Trost, den der Hiob hier bekommt. Und wieso funktioniert das? Trost ist ja ein ganz wichtiger Faktor, um das Leben überhaupt zu bewältigen. Und er ist ein wichtiges Band der Christen untereinander und zu Gott selbst. Und manche von euch, haben die direkte Gabe, Menschen trösten zu können. Und das gut zu machen. Trost, der englische Begriff heißt Comfort, also Komfort, führt uns schon auf den kurzen Weg, den Trost, wie wir uns oft trösten. Ich nenne mal so ein paar Sachen. Ein Stück Schokolade, sich abends ein Bier aufmachen, Ablenkung, wenn es schlimmer wird, telefonieren mit dem Freund oder der Freundin und sich ein bisschen ausheulen über die Ungerechtigkeit des Lebens. Sich sozusagen selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen und sagen, ach, anderen geht es ja noch viel schlechter als mir. Sich in die Badewanne legen. Dieses Wort Komfort, Comfort ist verräterisch. Es sagt nämlich, wir kleben uns selber ein Trostpflaster auf. Ich denke, für kleine Blessuren, für kleine Verletzungen, für kleine Traurigkeiten ist das schon in Ordnung. Aber den eigentlichen tiefen Trost, den kann man sich nicht selber geben. Genau wie man sich nicht selber Vergebung geben kann oder Hoffnung oder Verheißung oder Liebe. Das funktioniert nicht. Das ist nichts zum Selbermachen. Warum konnten die Freunde trotz so guter Absichten und so vieler Geduld dem Hiob nicht helfen? Ich denke, denen ist etwas passiert, was Menschen, die die Gabe der Seelsorge haben, vielleicht nicht so passiert, aber wir alle sind ja immer herausgefordert. Wir alle nehmen wahr, was andere leiden müssen, wo andere im Kummer sind. Und natürlich möchten wir helfen. Und da gibt es eine Versuchung bei dieser Sache. Und ich bin sicher, dass ihr wahrscheinlich auch manchmal zum Beispiel bei mir sagt, ach, die hat mir gar nicht richtig geholfen. Woran liegt das? Seelsorger oder Menschen, die sich den Kummer und die Not anderer anhören, möchten gerne Lösungen finden. Wir möchten gerne sagen, mach das doch so oder mach das doch so. Und bei manchen Sachen liegt es ja auch auf der Hand. Es gibt ja auch viel selbstgemachten Kummer, das ist schon klar. Diese Ratlosigkeit, in der suchende, traurige, bekümmerte Menschen, trauernde Menschen sind, die löst bei dem Helfer Not aus. Der möchte gerne, dass dieses Problem aus der Welt ist. Der möchte gerne diese Last, die der andere mit seinem Leid auf ihn gelegt hat, möchte er gerne loswerden. Er hat das Gefühl, ich kann so viel nicht mittragen, ich kann das nicht aushalten, dass der andere, dass es dem so schlecht geht, dass er keinen Rat sich weiß. Diese Freunde um Eliphas, die sind richtig, die haben Schmerzen durch das Leid des Hiobs. Und das stellt sie auch existenziell in Frage. Warum macht Gott das so? Warum ist das so? Warum gibt es nicht eigentlich ein Ende dieses Leides? Und da mussten sie einfach passende Antworten finden. Und diese Antworten wurden wichtiger als der Hiob selbst. Ich glaube, alle, die so eine gewisse Begabung und ein gewisses Amt in der Seelsorge haben, wissen, das ist die schwierigste Situation, dem anderen nicht eine einfache Antwort zu geben, die er selber nicht herausfindet. Das Problem des anderen aus der Welt zu schaffen, damit wir selber Entlastung haben. Die Not und den Kummer und die Ratlosigkeit des anderen auszuhalten und das Tempo des anderen für seine Lösung zu akzeptieren, das ist wirklich schwer. Das ist das Schwerste an Beratung und an Seelsorge und allen diesen teilnehmenden Berufen oder Ämtern in Gemeinden. Denn wenn wir das nicht tun, dann drängen wir den anderen in Lösungen hinein, die genau das Problem verfehlen lassen. Und wem das schon mal passiert ist, und ich fürchte, dass es fast jedem, dem schon mal was Schweres, Widerfahrenes passiert, der merkt das genau. Hier ist einer, der wirklich mir beisteht, der mit mir zittert und zagt und vielleicht schon ahnt, wo es hingehen könnte, aber mein Tempo akzeptiert und meine Not akzeptiert. Oder man merkt, ach, das ist jemand mit den schnellen Lösungen. Und das tut dann zusätzlich noch weh. Das ist noch verletzender, als wenn man gar nichts hören würde. Die zweite Sache, woran diese Freunde fast scheitern, ist, dass ihnen selber der Glaube schon fast abhanden gekommen ist. Wenn alle diese Antworten nicht funktionieren, wenn also Hiob argumentieren kann, das habe ich nicht gemacht und dies und da ist nichts und ich habe auch keine verborgene Schuld und sonst was, das ist nicht die Antwort, da kommen sie selber an die Grenze und sagen, nicht nur, was sollen wir dir denn sagen, sondern was ist denn das für ein Gott? Was ist denn das für ein Leben? Wie kann man denn hier noch weiterleben? Wie kann man da am Glauben festhalten? Angesichts des unfassbaren Leides des Hiobs wurde ihr eigener Glaube geschwächt. Und dadurch wurde ihr Reden und ihr Glauben und ihr Denken über Gott immer härter, immer holzschnittartiger, immer hohler, immer weiter ferner von Gott weg und immer weiter sozusagen an Hiob vorbei. Ihre Bemühungen entfernten Hiob eigentlich eher von Gott, als dass sie ihn damit verbanden. Ich habe jetzt noch eine neutestamentliche Stelle auf Folie. Die steht im 2. Korinther 1, Vers 3. Da schreibt Paulus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Wenn wir in Gefahr sind, auszubrennen, wenn wir das Leid von anderen nicht mehr aushalten können und nicht mehr mittragen können, dann ist das wichtig, dass wir uns rückbesinnen und sagen, ist er denn für mich auch der Gott allen Trostes? Ist das für mich die Basis, auf der ich stehe, dass Gott ein Erbarmer ist, dass er ein Anteilnehmender ist, einer, der auf meiner Seite ist und der nicht weggeht in meinem Leid, einer, an dem ich mich festhalten kann, trotz allem? Hier drückt das Paulus gerade aus, er schreibt den Korinthern, die in schlimmen Verfolgungssituationen sind, die persönliches Leid produzieren, Ehemänner, die verhaftet werden, die getötet werden, Kinder, die verschwinden, Familien, die zerreißen durch diesen Streit um den neuen Glauben. Klipsis heißt das im Griechischen, da hört man schon förmlich, wenn man in der Klemme steckt, Klipsis, da kann man ja schon hören, dass das keine angenehme Situation ist. Und es ist wichtig zu gucken, wer ist denn Jesus Christus für mich, der ich trösten will? Paulus sagt hier, dieser Tröster, diese Charaktereigenschaft, Gott alles Trosten zu sein, spricht er von Parakalein. Das ist nicht nur das Lindern sozusagen von Schmerzen oder das Lindern von aufgewühlten Gefühlen, sondern es ist damit auch das starke, rettende Handeln Gottes gemeint. Es ist diese Art von Gott im Trost, Leben und Hoffnung zu bringen und die Not zu beenden und zu wenden. Hier ist die wirkliche Hoffnung, die tiefe Freude, die grenzenlose Zuwendung Gottes gemeint, wenn Paulus von Gott als dem Gott allen Trostes spricht. Denn diese Zuwendung an uns gipfelt ja darin, dass Jesus Christus gestorben ist für uns, uns die Auferstehung errungen hat und an Himmelfahrt damit bestätigt worden ist. Dadurch ist das besiegelt worden. Und der, der das für mich vollbracht hat, der ist mein Grund allen Trostes. Trost von Gott ist gerade nicht Vertröstung für geduldige Dumme, sondern die reale Hoffnung von einem, der Bescheid weiß. Und das ist wichtig, dass die Helfer vielleicht nicht ideale Menschen sind, dass bei denen auch nicht alles rund läuft, dass bei denen viele Lücken vielleicht in der Biografie sind. Und wahrscheinlich haben die auch nicht alle eine super Ausbildung. Aber sie brauchen diesen Grund, auf dem sie stehen. Wenn sie den nicht mehr haben, wird ihr Trost löchrig und fadenscheinig. Danke, die Folie brauche ich jetzt nicht mehr. Der Trost Gottes an Hiob ist, wie ich vorhin schon beschrieb, eigentlich ziemlich hart. Ich glaube, das hätte sich keiner von diesen Freunden getraut, das so dem Hiob vor die Nase zu halten. Aber das Gute daran ist, dass in diesem Trost Gott die Verhältnisse ordnet. Er konfrontiert den Hiob mit seinem Stolz, mit seinem doch ein bisschen oberflächlichen Glauben, mit seiner innerlichen Wut auf Gott. Er zeigt ihm auch seine Überheblichkeit, einen Rechtsstreit mit Gott anfangen zu wollen. Aber, und das ist das Gute darin, er nimmt den Hiob darin absolut ernst. Auch das ist wichtig in der Seelsorge, nicht sich einen Menschen zu denken, wie er sein sollte, sondern ihn zu sehen, wie er jetzt ist. Das tut Gott hier. Und er ringt mit ihm gemeinsam, bis der Hiob, und das sagt er ja selbst in seinem Geständnis sozusagen oder seinem Bekenntnis zu Gott, bis er sich mit ihm zusammen zu einem viel tieferen und ehrlichen und reflektierten Glauben durchgerungen hat. Er sagt es: Ich kannte dich bisher nur vom Hören sagen. Ich hatte gar keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich habe mich nur an diesen Sachen, die man über ihn sagt, festgehalten. Aber mein Herz hat das nicht berührt. Aber jetzt, wo ich sozusagen wie ein gerupftes Huhn des Lebens vor euch stehe, jetzt weiß ich, wer er wirklich ist. Denn ich sehe ihn mit meinen eigenen Augen, ich verstehe ihn, ich kann bis zu ihm durchdringen, ich habe eine Beziehung zu ihm. Man guckt jemanden in die Augen, zu dem man eine Beziehung hat. Und Gott führt den Hiob durch eine schwierige Phase von Seelsorge sozusagen, den Hiob zu seiner und zur Wahrheit allgemein. Und hält den Hiob darin fest. Der Hiob geht ihm nicht verloren. Das erinnert an diese Stelle aus den Mosebüchern, wo der Jakob am Jabbok mit Gott kämpft. Manchmal können wir nur etwas sozusagen mit Gott auskämpfen. Wir haben manchmal keine Mittel der Einsicht und der Vernunft und des Glaubens und der Ermäßigung. Das ist uns manchmal nicht gegeben. Aber festhalten an Gott können wir uns, umso mehr, je tiefer Zweifel und Not und Angst in uns ist. Und das Erstaunliche ist, dass Gott uns eben auch darin hält. Kampf am Jabbok beschreibt das ja, dass der Jakob mit einem Wesen, einem Mann, denkt er zunächst, kämpft. Und man weiß eigentlich gar nicht, worum es denn wirklich geht, aber in diesem Kampf lernt er, wer er wirklich selber ist. Und er lernt, wer Gott ist. Gott hält Hiob fest. Und auch Hiob hält sich an Gott fest. Und das war zeitweise das Einzige, was er noch hatte. Manches überstehen wir nur so, indem wir ohne Erklärungen, ohne Verstehen, scheinbar ohne Antwort an Gott festhalten. Manchmal ist das die Antwort, an Gott festzuhalten. Und seltsamerweise geschieht darin, dass sich der Trost entfaltet, dass wir darin Trost finden, weil wir getröstet werden. Und das Buch Hiob zeigt das mit einer unvergleichlichen Weisheit. Bitte noch einmal die zweite Folie. Hier ist noch einmal beschrieben, wie wichtig es ist, dass die Tröstenden von dieser Hoffnung wissen und in ihr gegründet sind. Unsere Hoffnung für euch, schreibt der Paulus, ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an unseren Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Dieser alte Vers, geteiltes Leid ist halbes Leid, der hat eine tiefe Weisheit, auch wenn er zunächst mal nur auf menschlicher Ebene stattfindet. Wenn ich Anteil nehme am anderen, und wenn ich das aus dem Glauben an Jesus Christus tue und versuche, eine Last, die der andere hat, mit zu schultern, dann erfahre ich auch, wenn der andere wieder durchatmen kann. Wenn da wieder irgendwo ein kleines Licht am Horizont ist. Wenn da vielleicht irgendein kleines Gedankenspiel ist, das könnte ich ja vielleicht mal probieren oder ausprobieren oder versuchen. Und natürlich nimmt der, der das Leid teilt, daran Anteil und sagt, ja, das könnte vielleicht etwas sein. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Und dann kommt hier noch etwas anderes, was sowohl bei Hiob als auch im Korintherbrief auftaucht. Bitte die nächste Folie. Also er, Gott, tröstet uns in aller unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem wir auch von Gott getröstet werden. Das ist also ein Geben und Nehmen. Nicht nur der eine ist in der Rolle, der alles braucht und alles nimmt, sondern jeder, der getröstet werden will und getröstet werden soll, ist gleichzeitig einer, der Trost weitergibt. Und bei dem Hiob sehen wir das ganz augenfällig. Er spricht dieses Bekenntnis, eigentlich könnte man sagen, super. Der Hiob hat das Wichtigste von Gott verstanden. Er hat eine Beziehung zu Gott. Er ist mit sich im Reinen, er ist mit Gott im Reinen. Das kann ja nur noch gut werden. Aber da sind ja noch diese enttäuschten, ausgebrannten, gescheiterten Helfer. Und Gott sagt, eure Methoden waren schlecht, die haben den Hiob eher weggebracht von mir, als zu ihm hingebracht. Und wie das im Alten Testament so ist, Gott lässt da durchaus seine Missgunst, und seine, also nicht seine Missgunst, sondern dass er genervt ist, lässt er raus. Er sagt, das gefällt mir nicht, ihr habt das falsch gemacht, das ist schlecht, ich bin zornig auf euch. Der Weg, zu der Zeit des Hiobs zu bereinigen, war ein Brandopfer zu machen. Brandopfer ist eins, wo wirklich alles verbrennt. Es ist nicht ein Opfer, wo hinterher das Fleisch aufgegessen wird, sondern es wird radikal aufgebrannt und es ist ein Opfer von ziemlichem Umfang, was da gefordert wird. Das zeigt, das, was dieser Eliphas und seine Freunde gemacht hätten, hätte fast wirklich schlimm schief gehen können. Da muss ein großer Akt her, da muss wirklich eine Reue her, da muss wirklich eine Umkehr sein. Das geschieht durch diese Handlung des Opfers. Und dann sagt Gott aber etwas Wichtiges. Und der Hiob soll für euch beten. Das sagt er wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als da noch keine neuen Kinder und keine neuen Ziegen und keine neuen Zelte und das alles war. Es war nur dieses Geschehen, dass die Beziehung zwischen Gott und Hiob bereinigt war, dass es in Ordnung war, dass die beiden auf festem und gutem Grund standen, dass Vergebung da war und Freude und Glauben. Und dieser sozusagen Gewendete und der Hiob, der alles verstanden hat, von dem erwartet Gott, du sollst für die Freunde, die ihn gekränkt haben, die ihn verletzt haben in aller ihrer Blödigkeit und Ungeschicklichkeit, von diesem Hiob erwartet Gott, bete für deine Freunde, die haben es bitter nötig. Und dann kommt der Satz, und dann wendete der Herr das Schicksal, nachdem der gebetet hat, und zwar unmittelbar, da passiert nichts mehr dazwischen. Dann wendet Gott das Schicksal, es wendet sich etwas im Hiob. Er sieht plötzlich, er kann etwas einordnen. Er sieht, wie groß das ist, was er sich mit Gott zusammen sozusagen errungen hat, was Gott für ihn auch getan hat. Und er sieht, wie klein das ist, was ihn so stark verletzt hat und fast vom Patt abgebracht hätte. Und dass es verzeihlich ist. Und wie wichtig es ist, dass seine Freunde auch verstehen, wer Gott wirklich ist. Wir werden getröstet dadurch, dass wir für andere da sind, auch wenn wir selber unglücklich sind. Das ist keine Form von Ablenkung oder so nach dem Motto, glaub an denen geht es noch schlechter als dir, sondern von einer Einordnung. Eine Einordnung, was das Leben betrifft, was seine Freunde fast verloren hätten, was beim anderen brennt und lodert oder wo ein riesiges Loch ist und ich bin vielleicht derjenige, der helfen kann. Wer im Leid auch andere im Blick hat, wer als Getrösteter zu den Trostlosen geht, dem glaubt man, wenn er von dem wahren Trost spricht und wenn er von der Hoffnung redet. Das ist dann keine Seelenwellness, sondern ernsthaftes Bestehen und Aushalten miteinander und das Anbohren von lebendigen Quellen des Glaubens und Vertrauens. Dieses Trösten schafft nicht eine vorschnelle Entlastung durch kurze Lösungen, sondern sie stellen Gottes Liebe immer wieder in den Mittelpunkt. Und damit beginnt der Trost und damit beginnt die Heilung. Amen.